Und nun Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. So heißt es in dieser Woche des Palmsonntags. Also an Jesus glauben, ihm vertrauen, unter allen Umständen, zu jeder Gelegenheit. So sind wir eingeladen, das führt ins Leben, ins ewige Leben. Und wie sieht nun so ein Glaube aus, der ins Leben führt? Zum Bibelabschnitt für den heutigen Sonntag. Jesus ist auf dem Weg nach Golgatha. Gerade ist er in Jerusalem eingezogen. Leute hatten gejubelt. Im Tempel hatte Jesus einen radikalen Auftritt. Die hohen Priester und Schriftgelehrten schmieden Pläne, um Jesus umzubringen. Judas plant den Verrat. In wenigen Stunden wird Jesus verhaftet, wird von seinen Jüngern verleugnet, er wird misshandelt, erniedrigt, schließlich gekreuzigt. Es ist laut in Jerusalem, es ist staubig und es stinkt. Als Auftakt zur Überlieferung vom Leiden Jesu erzählt Markus eine geheimnisvolle Geschichte, in der es duftet. Markus 14, 3 bis 9. Und als Jesus in Bethanien war, im Hause Simons, des Aussätzigen, und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Glas mit unverfälschtem und kostbarem Nardenöl. Sie zerbrach das Glas und goss es auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander: Was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach: Lasst sie in Frieden, was betrübt ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn ihr habt allezeit Arme bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht allezeit. Sie hat getan, was sie konnte, sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt für mein Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in aller Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt getan hat. Also zur Erinnerung an eine Frau soll diese Geschichte erzählt werden. Aber Markus kennt keine Namen, er weiß nicht, wie alt sie ist, weiß nicht, wie sie aussieht. Das Einzige, was sich ahnen lässt, die Dame ist außergewöhnlich vermögend. Das Fläschlein mit Inhalt war 300 Denare wert, mit dem Geld konnte eine einfache Familie über ein Jahr kommen. Also könnt ihr mal euer Jahreseinkommen da ins Verhältnis setzen. So, und Jesus will nun, dass auf der ganzen Welt das Evangelium gepredigt wird, die Botschaft von der Nähe und Liebe Gottes, vom Kommen des Reiches Gottes. Und in diesem Zusammenhang sollen wir uns an diese Frau erinnern. Aber was kann uns diese Geschichte sagen? Als er in Bethanien war, im Hause Simons, des Aussätzigen, und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Glas mit unverfälschtem, kostbarem Nardenöl, und sie zerbrach das Glas und goss es auf sein Haupt. Der erste Aspekt dieser Geschichte ist, die Sache ist geheimnisvoll. Die Sache ist geheimnisvoll. Simon, der Aussätzige, von dem wissen wir sonst auch nichts, stellt sein Haus zur Verfügung. Wahrscheinlich ist er geheilt, sonst hätte er keinen in sein Haus lassen dürfen. Bethanien ist 3 Kilometer von Jerusalem entfernt. Gut möglich, dass Jesus da über die Feiertage Quartier genommen hat. Sie lagen zu Tisch. Es handelt sich um ein geselliges Essen, um eine Männergesellschaft mit mehreren Gängen und angeregter Unterhaltung. Nun kommt eine Frau herein. Sie hat ein wertvolles Gefäß in der Hand. Man konnte da den Verschluss öffnen, hat so einen Hals so ein bisschen und ein paar Tropfen herauslassen. Aber wenn man diesen Hals abbrach, dann bedeutet das, so, das ist ja alles für dich. Hier lässt sich nichts mehr verschließen, kann man nichts mehr für die nächste Gelegenheit aufbewahren. Diese Frau hat sich entschieden, alles für Jesus. Markus legt Wert auf die Feststellung, dass es sich um echtes Nardenöl handelt. Das stammt ja aus dem Himalaya-Gebirge. Da kommt es auch heute noch her. Es gilt als eins der kostbarsten Öle der Antike. Und wegen der weiten Handelswege war es furchtbar teuer. Es galt und gilt auch heute noch als Heilmittel. Es hilft bei Unruhe und Schwächezuständen. Es entkrampft, es nimmt Verspannungen und es riecht ziemlich holzig, würdig, erdig, ein bisschen nach Moschus. Die Frau spricht kein Wort. Was sie getan hat, ist nach damaligen Vorstellungen absolut unschicklich und würde uns wahrscheinlich auch heute noch befremden. Also was ist das jetzt, was sie macht? Man kann nur spekulieren. Hat sich diese Frau in so eine tiefe Liebe und Zuneigung zu Jesus verstiegen, dass sie ihm mit einem Ritual begegnet, das eigentlich in der jüdischen Zeit damals zur Hochzeit gehört? Denn da hat es wohl den Brauch gegeben, dass die Braut ihren Bräutigam bei der Hochzeit einige Tropfen auf das Haupt tropfte. Oder hat diese Frau in religiöser Ergriffenheit das altisraelitische Ritual der Königssalbung als Zeichenhandlung durchgeführt? Du bist Christus, der Gesalbte. Aber sie hatte kein Amt dafür, sie hatte kein Mandat, sie durfte sowas gar nicht. Oder hat diese Frau als Aromatherapeutin gehandelt? Jesus, der nun in inneren Kämpfen und Spannungen gesehen wird und wo sie das lindern möchte, steht alles nicht da. Wir wollen gern den Sinn dieser Handlung verstehen, davon einen Sinn für uns entnehmen, vielleicht auch eine Anweisung zum Handeln, aber es bleibt ein Geheimnis. Und sie zerbrach das Glas und goss es auf sein Haupt. Das ist alles. Mehr erfahren wir nicht und fassungslos schauen die Jünger zu. Wahrscheinlich ist es still. Sie sehen die Frau, sie sehen das zerbrochene Gefäß, sie sehen Jesus, von dem dieses kostbare und duftende Öl rinnt, ein ganzes Fläschchen. Dann fängt es an zu grummeln. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander: Was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Das Zweite in dieser Geschichte: Wie richtig muss eigentlich unser Glaube sein, der ins Leben führt? Wie richtig muss unser Glaube sein? Also die Jünger sehen in diesem Vorgang kein Zeichen der Liebe, sie sehen keinen geistlichen Sinn, sie sehen auch keinen medizinischen Sinn. Sie sind arm und die nun in besonderer Weise sich in der Nachfolge Jesu für die Armen einsetzen, sehen jetzt nur eins: maßlose Verschwendung. Was hätte man damit anfangen können? So viel schönes Geld. Alles futsch. Und dann fahren sie die Frau an. Sie werden gefragt haben, ob sie noch alle beisammen hat, ob sie jetzt total durchgeknallt ist. Denn eins ist ja klar, dieses vergossene Öl lässt sich nicht mehr einsammeln. Die Flasche ist kaputt, ein irreparabler Schaden. Ach, was hätte man alles machen können. Und diese Verschwendung steht doch in totalem Gegensatz zu allem, was sie sonst gelebt und gepredigt haben. Aber ist es wirklich Verschwendung, wenn man mit Öl auch ölt? Was die Frau tut, ist das Verschwendung? Verschwendung ist vielleicht, wenn man sich überhaupt so eine teure Flasche kauft. Aber wenn man sie schon mal hat, muss es doch eine Gelegenheit geben, das anzuwenden. Den Duft in der Flasche zu lassen, das wäre Verschwendung. Dass es nun der ganze Inhalt sein muss und nicht nur ein paar Tropfen, na gut, da kann man ja nochmal nachdenken. Also was die Jünger da sagen, war ja eigentlich nicht falsch. Natürlich kann man seine Habe verkaufen und es den Armen geben, hat Jesus doch gelehrt. Und hier haben wir nun keinen reichen jungen Mann, der alles verkaufen soll und der dann sich traurig abwendet. Hier haben wir eine sehr reiche Frau, die etwas sehr Wertvolles einfach so wegschüttet. Moment, sie hat es ja nicht einfach weggegossen. Sie hat es Jesus auf das Haupt gegossen. Sie hat nicht irgendwie vergeudet, sie hat etwas sehr Wertvolles an Jesus verschenkt. Aber ist denn das richtig, fragen wir, wenn man schon Wertvolles hat, soll man damit nicht Gutes tun? Wie richtig muss der Glaube sein, der uns ins Leben führt? Jesus beschützt die Frau vor den Rechthabern und theologischen Besserwissern. Jesus aber sprach: Lasst sie in Frieden. Was betrübt ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Also fragen wir weiter nach dem Glauben. Wie schön darf eigentlich unser Glaube sein? Wie schön darf Glaube sein? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Das ist die Übersetzung, die wir in vielen deutschen Bibelausgaben finden, ein gutes Werk. Das griechische Wort meint hier gut auch im Sinne von schön. Sie hat etwas Schönes getan. In einer englischen Bibelübersetzung, Good News, finden wir hier, es war ein beautiful thing, was sie gemacht hat. Das soll ich mal vorstellen. Die Jünger ereifern sich, sie beschimpfen diese Frau und Jesus sagt, war das schön. Ihr Lieben, unser Glaube kennt nicht nur die Werke der Barmherzigkeit, kennt nicht nur Kranke zu heilen, mit Armen zu teilen, Bedürftigen beizustehen. Es gibt in unserem Glauben auch Schönheit. Die Schönheit von Kirchen, Freude an einem gut gestalteten Gottesdienst, Kirchenmusik, Kunst, Kultur und sei es ein liebevoll gedeckter Tisch beim Gemeindetreffen. Beautiful things. Denn ihr habt allezeit Arme bei euch, sagt Jesus, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht allezeit. Es gibt Sachen, die sind immer möglich. Allezeit gibt es Menschen, denen kann man was Gutes tun. Und tatsächlich ist es ja eine christliche Grundüberzeugung, wir dienen dem Herrn, indem wir Menschen dienen. Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan, lesen wir in der Rede vom Weltgericht bei Matthäus. Oder darin zeigt sich die Liebe zu Gott, dass wir einander lieben. So finden wir es in den Johannesbriefen. Aber gibt es denn sowas wie eine unmittelbare Liebe zu Jesus und Hingabe? Ist es im Sinne des Herrn, dass ich ganz alleine in meinem Kämmerlein sitze und sage, Jesus, ich liebe dich? In der christlichen Mystik gibt es so etwas. Ich will, anstatt an mich zu denken, ins Meer der Liebe mich versenken. Aus dem Lied, ich bete an die Macht der Liebe. Es gibt im Christentum die Sehnsucht, Jesus ganz nahe zu sein, sich in seiner Liebe zu sonnen. Wie schön darf sie denn sein, unsere Jesus-Beziehung? Aber das wisst ihr wahrscheinlich besser, vielleicht glauben Frauen ja anders als Männer. Vor einigen Jahren gab es eine Untersuchung in England, warum mehr Frauen als Männer am kirchlichen Leben teilnehmen. Dabei kam es heraus, dass Männern unangenehm war, sich hinzustellen und zu singen, ich lieb dich, Herr, Gottes Lamm, mein Bräutigam. Echte Kerle, kam heraus, haben Schwierigkeiten, den Herrn Jesus anzuhimmeln. Wenn schon Glaube, dann muss es mit etwas Sinnvollem verbunden werden. Holzhacken oder so. Es geht tatsächlich in dieser Geschichte auch, ist ja eine Glaubensgeschichte, um die Spannung zwischen Zweckmäßigkeit und Schönheit. Um Ästhetik, also das Schöne, und Ethik, das Gute und Richtige. Wie schön darf es eigentlich im Glauben sein? Wie sinnlich? Was lesen wir in der Schrift? Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wir lesen vom lieblichen Wohlgeruch. Wir lesen von Berührungen. Der Jünger, der an Jesu Brust lag. Jesus, der Kinder umarmt. Müssen wir mal bei der sicheren Gemeinde melden. Der sich von den Tränen einer Sünderin die Füße benetzen lässt und es duldet, dass sie das mit ihren Haaren abtrocknet. Das ist doch alles gefährlich, wie wir wissen. Sinnlichkeit lenkt doch ab vom Wort. Wir wissen, der wahre Protestant hat ein Gesäß zum Sitzen und Ohren, um die Botschaft zu hören. Arsch mit Ohren nennt man sowas. Aber Gott hat uns doch nicht als Gesäße mit Ohren geschaffen. Wie schön darf es eigentlich sein im Glauben? Duften, klingen, spüren, tasten, berühren, fühlen, schmecken, sehen. Aber ist denn das nötig? Ihr Lieben, wer nur nach Zweckmäßigkeit im Glauben fragt, hat vom Wesen Gottes nicht viel verstanden. Die ganze Schöpfung ist eine unbegreifliche Verschwendung. Gott hätte doch sagen können, okay, ich mache jetzt eine Grassorte und eine Blume, eine Strauchsorte und eine Baumsorte. Ich schaffe eine Sorte Fisch, eine Sorte Landtier, eine Sonne, ein Mond und 100 Sterne reichen auch. Stattdessen eine unfassbare Fülle, eine unfassbare Vielfalt, eine unfassbare Schönheit. Und in 1. Mose 1, dem großen Gedicht von der Schöpfung, da lesen wir ja immer wieder, Gott sah an alles, was er gemacht hatte und sagte, ach, siehe, schön. Luther ist ein bisschen nüchterner und siehe, es war sehr gut. Ja, schön heißt es, ja, wunderbar. Da steht das gleiche Wort, womit Jesus hier das Tun der Frau charakterisiert. Ach, ist das schön. Ja, wie schön darf sein in einer Gemeinde im Glauben. Wir hatten in Köpenick vor Jahren, war die Orgel kaputt und dann gab es welche, wir geben doch jetzt kein Geld aus für so ein altes Instrument. Ja. Und andere sagten, nee, wir wollen aber, und dann müssen wir selber bezahlen. Mal guckt mal, wie schnell da die 15.000 Euro zusammen waren, weil es Leute schön wollten, wenn es auch nicht jeden Sonntag ist. Jesus sagt, sie hat getan, was sie konnte, sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Also wir hatten ja gefragt, der Glaube, der ins Leben führt, wann ist er richtig? Kann er schön sein? Und nun müssen wir ein bisschen weiter denken, denn unser Glaube ist mehr als richtig und schön. Jesus verleiht nämlich dieser Verschwendung einen Sinn. Es gehört zu den Abschiedsbräuchen eigentlich in allen Kulturen, dass Verstorbene gewaschen und gesalbt werden. Und mit dieser Deutung dürfte Jesus seinen Jüngern einen weiteren Schock gegeben haben. Zu dem Zeitpunkt rechnete ja von ihnen keiner mit Verrat, Verhaftung, Verleugnung, Misshandlung, Kreuzigung, Tod, Begräbnis, mit der Auferstehung schon gar nicht. Und wenn Jesus davon spricht, dass er für sein Begräbnis gesalbt ist, dann sagt er damit, schaut her, ich bin so gut wie tot. Das, was er vor kurzem gesagt hatte, als sich die Jünger um die besten Plätze im Himmelreich stritten, sagte er, der Menschensohn ist gekommen, dass er sein Leben gebe zu einer Erlösung für viele, das wird sich jetzt erfüllen. Und wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in aller Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt getan hat. Also, was lernen wir aus dieser Geschichte? Wo immer das Evangelium gepredigt wird, da werden wir auf diese Frau und auf diesen Streit kommen, wie verehren wir den Herrn richtig? Durch Schönheit oder durch Zweckmäßigkeit? Durch das, was schön richtig ist oder durch das, was richtig schön ist. Was wir für den Herrn tun, das kann vernünftig sein oder auch total verrückt. Niemand muss uns ein schlechtes Gewissen machen zu dem, was wir dem Herrn tun. lasst sie in Frieden, sagt Jesus. Vielleicht müssen wir das manchmal auch lernen, dass wir uns in Frieden lassen in dem, was wir dem Herrn tun. Was Jesus aber für uns getan hat, das ist unfassbar. Und das ist ja eine tiefere Ebene dieser Geschichte, die ist ja nun wirklich unmittelbar vor dem Leiden und Sterben Jesu. Wir krabbeln hier alle auf diesem Planeten herum, in einem unvorstellbaren Weltall. Wir fühlen uns wahnsinnig wichtig und sind nur Staub. Und dieser unfassbare Gott, von dem alle Dinge sind und zu dem alle Dinge hin sind, der lässt uns hier nicht als Biomasse herumlaufen. Er liebt uns, er kümmert sich um uns, er sorgt für uns, er siegt uns in unserer Schuld, er vergibt uns, er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, er opfert sich für uns. Davon predigt ja auch Paulus, wenn er von der überschwänglichen Gnade und dem überschwänglichen Reichtum der Gnade Gottes spricht. Letztlich, Gott ist in seiner Liebe zu uns und aller Welt verschwenderisch. Letztlich können wir nur zu Gott sagen, was Jesus über die Frau sagte. Gott, du hast mir was Gutes getan, du hast mir etwas Schönes getan. Unter Gottes Liebe und Zuneigung zu leben, das ist ja nun wirklich ein beautiful thing, eine wunderschöne Sache. Jesus ist auf dem Weg nach Golgatha, es ist laut, es ist staubig, es stinkt und doch geschieht hier etwas für uns Wunderbares. Vergebung der Schuld, Friede mit Gott, sinnvolles Leben, ewiges Leben. Also an Jesus glauben, ihm vertrauen, unter allen Umständen, zu jeder Gelegenheit, das führt ins Leben, ins ewige Leben. Die Frau hat Öl vergossen, damit hätte man ein Jahr lang leben können. Jesus hat sein Blut vergossen, damit wir ewiges Leben haben. Das, ihr Lieben, ist keine Verschwendung. Das ist unser Glück. Amen.